In der heutigen Folge schauen wir auf die Zahlen des wertvollsten Unternehmens der Welt. Außerdem gibt es erfreuliche Nachrichten aus Leverkusen und Annäherung im Russland-Ukraine-Konflikt.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, das war schon, haben wir gerade noch drüber gesprochen, ein bisschen merkwürdige Woche, auf die wir jetzt gleich zurückgucken. Heute am Dienstag, den 25.11.2025.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, da haben wir letzte Woche noch gesagt, dass sich alles auf den Mittwoch der letzten Woche zuspitzt und das große Highlight mit der Vorlage der Zahlen von Nvidia bevorsteht. Und sich dann, je nachdem wie genau die Zahlen dann auch ausfallen werden, eventuell der Rest des Börsenjahres dann entscheiden könnte. Ja, und dann liefert Nvidia mehr als nur ab. Du kommst gleich nochmal drauf. Und trotzdem geht es erstmal deutlich nach unten an den Börsen.
Genau, nimm nicht so viel weg. Aber ja, es ist sehr gute Zahlen. Ich glaube, das darf man vorwegnehmen. Ja. Und der Markt hat trotzdem irgendwie anders reagiert, als man erwartet hat. Zumindest im ersten Step hat er so reagiert, wie man erwarten durfte. Und dann hat sich das Blatt doch nochmal gewendet, ne?
Und dann wieder gewendet mit dem gestrigen Tag. Also schon eine turbulente Woche. Gucken wir mal auf die Indizes. Der DAX ist am Freitag der letzten Woche nämlich zwischendurch mal unter die 23.000-Punkte-Marke abgesackt. Das war immerhin der tiefste Stand seit Mai diesen Jahres. Ja, und der Markt hat dann am Freitag und dann gestern am Montag doch nochmal deutlich dagegen halten können. Ein Grund waren gewiss auch die vagen Hoffnungen auf einen Friedensplan für die Ukraine, der dann am Freitag von Präsident Trump vorgelegt worden ist. Jetzt muss man hier aber bestimmt nochmal abwarten, wie dieser Plan im Detail dann aussehen soll. Hier war anfangs von deutlichen Gebietsabtretungen an Russland die Rede, verbunden, glaube ich, mit einer Halbierung der ukrainischen Streitkräfte und vieles mehr. Das sah erstmal wie so eine Wunschliste Russlands aus und ist auch deutlich kritisiert worden, vor allem auch von den Europäern. Und jetzt scheinen sich die Europäer am Wochenende in der Schweiz diesen vorgelegten Plan erstmal entschärft zu haben. Jetzt kommt es wahrscheinlich eher darauf an, abzuwarten, wie Moskau auf diese Pläne reagieren wird. Fakt ist auf jeden Fall, die Nachrichten haben den Abwärtstrend am Freitag dann erstmal so ein bisschen stoppen können, auch wenn nach diesen Nachrichten vor allem die deutschen Rüstungswerte.
Wollte ich gerade sagen, hatte schon Implikationen auf die deutschen Highflyer, ne?
Deutlich unter die Räder gekommen sind. Da hat es letzte Woche, ich glaube, da haben wir im Podcast noch drüber gesprochen gehabt, der Reihe nach nochmal deutliche Aufstufung gegeben. Nach dieser Nachricht dann am Wochenende über mögliche Friedensgespräche sind die Titel dann aber deutlich zurückgekommen. Also eine Rheinmetall, eine Hensoldt, eine Renk haben allein in der letzten Woche teilweise knapp 20% verloren. Bei Renk waren es, glaube ich, sogar fast 25% auf Wochenbasis. Jetzt geht es heute, glaube ich, wieder ein bisschen hoch.
Leicht vorne, ne?
Ja, aber zu den Höchstständen doch eine deutliche Korrektur, die wir gesehen haben.
Ja, wir haben es aber das, was wir jetzt angesprochen haben, war schon echt zum Teil Panik im Markt, ne? Also wenn wir Ende letzte Woche mal reinschauen, schauen ja uns häufig auch mal diesen Gear and Fear Index
an, genau.
Und da war richtig Panik im Markt, ne?
Ja, also schon auf einer der tiefsten Stände seit April. Ne? Seit den Liberation Days, seit der Ankündigung über diese Importzölle von Trump. Ja, und auch bei den Rüstungsaktien tiefster Stand seit April des Jahres. Ja. Naja, dann ist es auch wenig verwunderlich, dass auf Wochenbasis hier trotz der Gegenbewegung gestern ein kleines Minus stehen geblieben ist. Aber immerhin, der DAX, da waren wir gerade stehen geblieben, hat oberhalb der 23.000-Punkte-Marke dann geschlossen. Schlusskurs gestern 23.240 Punkte. Heute früh jetzt wieder ein bisschen weiter nach oben. Macht aber trotzdem auf Wochenbasis, wie gesagt, ein Minus von knapp 1%. In den USA sah es dann ein bisschen anders aus. Inklusive der doch deutlichen Erholung gestern bleibt hier ein Plus von knapp 0,5% beim Nasdaq und gut 0,5% beim S&P 500 stehen. Und René, das könnte gegebenenfalls auch was mit neuer Zinssenkungsfantasie aus den USA zu tun haben. Das ist, glaube ich, zumindest ein Thema bei dir im Blog jetzt.
Genau, richtig. Es kamen mal wieder Daten zum US-Arbeitsmarkt. Und das waren Daten jetzt für September, also relativ alte Daten, aber hat mit dem Shutdown halt zu tun. Dort wurden überraschend 119.000 neue Jobs geschaffen, doppelt so viele wie erwartet. Aber die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg dennoch leicht auf 4,4%. Ja, und ich habe es gerade schon erwähnt, wegen des mit 43 Tagen längsten Shutdowns der Geschichte kommen die Daten für Oktober, und das ist ja wirklich relevant, die Daten für Oktober und November erst Mitte Dezember. Und das ist sogar zu spät für die nächste Zinsentscheidung der Fed. Also nach der nächsten Zinsentscheidung kommen die dann doch mehr als relevanten Daten für Oktober und November. Und das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, Thema Zinssenkung. Ende letzter Woche haben wir gesehen, dass Zinssenkungen sich eigentlich eher mal dramatisch ausgepreist haben. Und das spiegeln dann auch die Indizestände zu Ende letzter Woche wieder. Und dann kam es am Freitagnachmittag dazu, dass John Williams, der Chef der New Yorker Fed, sich gemeldet hat und hat sich eindeutig für weiter sinkende Zinsen ausgesprochen. Der Arbeitsmarkt sei schwach, hat er gesagt, und die Inflation sei weniger ein Problem. Und warum sind diese Worte von John Williams dann so interessant? Es ist einer der Mitglieder der US-Notenbank, der schon Drang Richtung Zinssenkung hat. Und er ist Fed-Chef in New York, sehr, sehr viel beachtet seine Stimme und hat hohe Strahlkraft und ist Vize-Chef im Entscheidungsgremium der Fed hinter Jerome Powell. Also wenn John Williams was sagt, dann hat das schon wirklich enorme Kraft in diesem Gremium.
Ja, und schon ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung jetzt mit der Dezember-Sitzung wieder quasi eingepreist worden.
Richtig.
Von knapp unter 20 auf wieder
70%. Wir waren auf unter, genau, richtig, irgendwie 20-25% von der Wahrscheinlichkeit her, jetzt über 70. Also es wird jetzt deutlich wieder erwartet, dass wir eine Zinssenkung im Dezember sehen, und dementsprechend sind auch die Indizes halt wieder gestiegen. Ne? Also da, genau. Ich finde schon erstaunlich, wie krass der Markt dann schon wieder auf diese Zinssenkungsfantasien schaut. Ob jetzt eine Zinssenkung mehr oder weniger, hat dann schon damit zu tun, dass so ein Nasdaq irgendwie 4-6% wieder steigt. Ne?
Ja.
Kurzer Blick nochmal nach Deutschland. Da haben wir gestern den IFO-Geschäftsklima-Index, also Ergebnisse dazu bekommen, ist überraschend gesunken auf 88,1 Punkte. Besonders in der Industrie und im Handel sind die Führungskräfte pessimistischer. Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer schnellen Erholung. Reformen bleiben aus und die Politik wird als Teil des Problems gesehen. Im Dienstleistungssektor gibt es zwar leichte Verbesserungen, aber Handel und Bau schwächeln weiter. Erst im nächsten Jahr wird mit einer spürbaren Konjunkturerholung gerechnet, wenn unter anderem dann die Infrastruktur Pakete ihre volle Wirkung entfalten. Aber
ist
insgesamt
auch traurig, bei 1 Billion Euro neue Schulden, auch wenn es als Sondervermögen deklariert ist, wenn wir hier im nächsten Jahr nicht wirklich einen kleinen Aufschwung sehen würden.
Aber insgesamt sieht Optimismus da schon anders aus, wenn wir hier nach Deutschland dann schauen. Müssen wir weiter abwarten. Das aber mal kurz mit dem Einwurf.
Mach mir einen Rückblick, René, kurz komplett. Ja, nach der Ankündigung über den dann doch möglichen Zinssenkungsschritt im Dezember sind dann die Anleiherenditen auch ein wenig zurückgekommen. Klingt dann auch erstmal logisch. 10-jährige US-Staatsanleihen sind von fast 4,2% auf wieder knapp 4% zurückgekommen. 10-jährige deutsche Staatsanleihen leicht auf 2,68% gefallen. Ja, Verlass war mal wieder auf Gold. Verunsicherung im Markt, du hast gerade davon berichtet, René, bedeutet dann mal wieder steigende Kurse auf der Goldseite. Hier steht immerhin Plus von über 2% auf Wochenbasis. Die Unze kostet mittlerweile wieder deutlich über 4.100 Dollar sogar. Aktueller Stand 4.141 Dollar. Und eine richtige Berg- und Talfahrt hat es dann beim Bitcoin gegeben. Der Bitcoin ist letzte Woche zwischendurch über 10% nach unten gegangen. Ich glaube, wir haben fast sogar auf 80.000 Dollar gelegen oder leicht drunter.
Leicht drunter, ne? Oder an die 80, ja, genau.
Ja. Übers Wochenende, und gestern ging es dann wieder hoch bis auf 88.000 Dollar. Bedeutet aber trotzdem Minus von gut 3% auf Wochenbasis.
War schon ein Blutbad, ne? Insgesamt,
definitiv.
Ne? Nicht nur beim Bitcoin,
anderen,
auch die Altcoins.
Die ganzen anderen Kryptos, also deutlich zurückgekommen, teilweise deutlich sogar auf Jahrestiefstände. Aber das soll es erstmal beim Rückblick gewesen sein. René, wenn wir jetzt auf die Unternehmensseite kommen, kann eigentlich überhaupt keinen Weg daran vorbeiführen, noch einmal etwas ausführlicher auf das zu gucken, was da Nvidia letzte Woche präsentiert hat.
Genau,
du hast es gerade ja schon gesagt, Highlight. Das war durchaus beeindruckend mal wieder, was da gekommen ist.
Ganz genau. Highlight der Berichtssaison. Nvidia hat letzte Woche Mittwoch Zahlen veröffentlicht und ja, echt einen rausgehauen. Also das Unternehmen was ist das erste Unternehmen, welches mehr als 5 Billionen Dollar wert ist, konnte voll und ganz überzeugen und zumindest auch im ersten Schritt, wir haben es gerade schon erwähnt, auch den Gesamtmarkt beflügeln. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um satte 63% auf 57 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Wahnsinnszahl. Das ist dann auch nochmal oberhalb dessen, wir hatten ja im letzten Podcast, ich glaube, ich hatte es sogar angesprochen gehabt, von diesen Flüsterschätzungen gesprochen, am Markt oder im Markt, und die sind tatsächlich nochmal sogar getoppt worden. Genau. Ne?
Wäre jetzt so mein nächster Stichpunkt hier gewesen, lag deutlichst über den Erwartungen. Ja. Ne? Aber ich glaube, das musste auch passieren, weil wären die Erwartungen nur getroffen worden, aber man wäre leicht runter gewesen.
Die Messlatte lag hoch, das ist mal amtlich. Ja.
Der Gewinn je Aktie konnte mit 1,30 Dollar auch die Prognosen übertreffen. Und wir sprechen hier von 36 Milliarden US-Dollar operativen Gewinn in einem Quartal.
Unfassbar.
Also Wahnsinnszahlen. Besonders stark ist die Entwicklung im Bereich Data Center, der mittlerweile 90% des Gesamtumsatzes ausmacht. Und noch vor 5 Jahren lag dieser Anteil nur oder bei nur 40%, sogar hinter der Gaming-Sparte, die mit 48% Anteil dort aufzuwarten hatte. Ja, so schnell kann sich das Blatt dann wenden. Also Geschäftsmodell einfach mal komplett verändert in 5 Jahren. Auf jeden Fall sorgte allein die hohe Nachfrage nach diesen neuen KI-Grafikprozessoren für einen Erlös von über 51 Milliarden Dollar. Große US-Tech-Konzerne wie Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta investieren massiv in KI-Infrastruktur, was Nvidia zusätzlich Rückenwind verschafft. Wir haben hier häufigst drüber gesprochen, eigentlich wöchentlich. Auch internationale Aufträge, etwa aus dem Nahen Osten, treiben das Wachstum weiter an. CEO Jensen Huang rechnet auch für die kommenden Jahre mit einem Umsatzpotenzial von bis zu 500 Milliarden Dollar allein mit den neuen Chip-Generationen. Also auch Wahnsinnsausblick, also Ausblick bleibt oder auch extrem bullisch. Also genau das, was der Markt hören wollte, ist da passiert.
Exponentielles Wachstum, was wir sehen, wenn man sich anguckt, wie auch nach vorne gerichtet die Schätzungen verlaufen.
Ja, genau. Ja. Vielleicht nochmal hier 3 Sätze für das nächste Quartal erwartet. Nvidia einen weiteren Umsatzsprung auf rund 65 Milliarden Dollar mit einer sehr hohen Bruttomarge von 75%. Und die Aussichten für das Geschäft mit KI-Chips bleibt also extrem glänzend. Und das hat, wie gesagt, im ersten Step dann auch für eine spürbare Erleichterung an den Märkten gesorgt. Ja, wie gesagt, im ersten Step, die Aktie konnte nach den Zahlen 450 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung zulegen, nur um das wieder die nächsten Tage auch abzugeben. Und warum hat die Aktie dann abgegeben? Also die gerade genannten Bruttomargen von 75% suggerieren halt auch, dass alle anderen Unternehmen mehr zahlen müssen, viel mehr zahlen müssen. Und das kostet dann diesen anderen Unternehmen, die in dieser Kette halt mit dabei sind, auch Profitabilität. Und das hat der Markt dann auch tatsächlich gespielt, neben den ganzen anderen Themen, Zinssenkungen etc., was wir gerade schon gesagt haben.
Wie immer die Frage, gelingt es, das alles auch so zu monetarisieren, wie es auf der anderen Seite ja auch irgendwo reinkommen muss bei den Investitionsausgaben, die nächsten Jahre tatsächlich irgendwo zu Hause stehen. Ne?
Genau so ist es. Ne? Wenn wir uns die anderen Unternehmen anschauen, wir sprechen wie gesagt ja wöchentlich drüber, wie viele Milliarden dann da reingepumpt werden in diesen KI-Sektor und genau, wann und wie amortisiert sich das Ganze. Vielleicht nochmal zum Abschluss ein paar Zahlen, Kennzahlen. Das KGV bezogen auf die Gewinne in 12 Monaten liegt bei unter 30 und das ist im Vergleich sogar noch relativ moderat.
Und das ist interessant, ne? Das ist gar nicht mal so viel höher, als das noch vor 2-3 Jahren der Fall gewesen ist. Das heißt also, die Gewinnentwicklung auf der Unternehmensseite ist eigentlich parallel gelaufen zu dem rasanten Kursanstieg. Ne? Und das sind ja schon hunderte von Prozent gewesen, die Aktie jetzt in den letzten Jahren gemacht hat. Aber entsprechend ist der Gewinn parallel dazu auch mit angelaufen. Und das ist, glaube ich, auch der große Vergleich oder der Unterschied zu dem, was wir 99, 2000 gesehen haben, weil immer wieder auch über dieses Platzen einer möglichen Bubble gesprochen wird. Damals zu neuen Marktzeiten, wer sich zumindest noch daran erinnert, da sind wirklich die Unternehmensgewinne nicht ansatzweise, wenn sie überhaupt da waren, hinterhergekommen hinter dem, was auf der Kursseite passiert ist. Und jetzt sehen wir hier schon eine Parallelverschiebung teilweise.
Bezogen auf Nvidia gebe ich dir da recht, aber wenn wir uns dann die Spielereien um OpenAI anschauen, die ja nicht profitabel sind,
da geht schon in solche Richtung hinein. Ne?
Das kann man kritisch hinterfragen.
Absolut, absolut. Und die Bewertung ist auch nicht mehr günstig, das muss man auch ganz klar festhalten. Aber der Vergleich zu 99, 2000 ist, glaube ich, nicht statthaft.
Nee, genau.
Zumindest nicht bei den großen Unternehmen.
Ja, gerade noch OpenAI angesprochen, vielleicht lassen wir hier nochmals im Fallen. Da sehen wir schon, was passiert, wenn zum Beispiel Alphabet, wir haben es jetzt die letzten Tage gesehen, dann mit Gemini 3 dann auch einen adäquaten Gegenspieler zu ChatGPT an den Start bringt, was eine richtig gute Qualität hat.
Ja,
Alphabet
hier,
als Unternehmen richtig Cash.
Absolut, aber auch hier sehen wir, Alphabet ist nicht dramatisch überbewertet, was die Kurs-Gewinn-Verhältnisse angeht. Und wenn selbst ein Value-Investor wie Warren Buffett
das meine ich,
als quasi eine seiner letzten Amtshandlungen hier nochmal ordentlich zulegt, dokumentiert argumentierst, glaube ich, schon ganz gut, dass das einigermaßen fundamental auch gut untermauert
ist. Alphabet gegen den Trend letzte Woche plus 8%. Ja. Das meine ich aber mit Blick dann auf OpenAI. Wenn Alphabet dann doch zu stark wird, könnte das negativ.
Gibt es auch Verlierer. Ja. Ja,
das ist und so. Das könnte eine Kettenreaktion irgendwann, ne? Das sind so Themen, die muss man, glaube ich, im Auge behalten. Aber insgesamt, ich glaube, der Vergleich, das, was du gerade gesagt hast, zu Anfang der 2000er ist nicht statthaft. Ja, richtig. Komm, mach mal abschließend zur Performance, bevor ich auf dich dann übergebe, Christoph. Performance im laufenden Jahr der Nvidia-Aktie auf US-Dollar-Basis, frage ich dich jetzt nicht, wie du weißt, bestimmt 35% im Plus, also deutlich im Plus, ja. Aber ich frage dich, wo liegen wir denn auf 5-Jahres-Basis?
Auf 5-Jahres-Basis, ich bin mir nicht sicher, ob wir dann sogar schon vierstellig prozentual im Plus liegen, ich sag mal 800%.
Ja. Vierstellig war richtig, 1307%.
Sogar. Das meinte ich gerade damit. Ja. Und parallel dazu sind aber auch die Gewinne in dem gleichen Maße angestiegen. Ja.
Ja. Erfolgsstory, kann man glaube ich nur sagen. Und da kann man, und jetzt den Hinweis muss ich ja wieder liefern in dieser Folge, da kann ich nur am internationalen Tag des Hutes, International Hat Day, nur eben jenen ziehen.
Okay, gut gekriegt die Kurve. Ja.
So, wir fliegen wieder retour nach Deutschland, Christoph. Dein Unternehmen, was du mitgebracht hast, hat es mal wieder geschafft, gute Nachrichten.
Absolut, und wir gucken tatsächlich auf ein Unternehmen, das sogar vor fast genau 10 Jahren um diese Zeit noch das wertvollste Unternehmen hier in Deutschland gewesen ist. Damalige Marktkapitalisierung ca. 110 Milliarden Euro. Das ist ein Schiss in die hohle Hand gegenüber den Zahlen, die wir gerade bei Nvidia gehört haben. Und damals beim Kurs von 146 Euro in der Spitze. Man kann es kaum glauben, aber die Rede ist tatsächlich von Bayer. Und ja, 10 Jahre später sprechen wir übrigens gerade mal von gut 27 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Das ist also nicht mal mehr ein Quartalsgewinn von Nvidia. Unfassbar. Und einem Kurs von ca. 30 Euro pro Aktie. Aber 30 Euro bedeutet immerhin fast 50% mehr als noch zum Jahresanfang. Ja, und das liegt vor allem daran, dass durchaus in den letzten Monaten und vor allem in der letzten Woche ein paar wirklich gute Unternehmensnachrichten gekommen sind. Letzte Woche Donnerstag gab es schon eine gute Nachricht für alle Frauen in den Wechseljahren. Und zwar hat Bayer in der letzten Woche die Zulassung für ein Medikament namens, ich hoffe jetzt, ist richtig auszusprechen, Lynkuet bekommen. Dabei handelt es sich um ein nicht hormonelles Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren Hitzewallungen bei Frauen in den Wechseljahren und gilt als neuer Hoffnungsträger bei Bayer. Umsatzpotenzial soll immerhin bei über 1 Milliarde Euro pro Jahr liegen. Damit hätte das Produkt dann tatsächlich auch Blockbuster-Potenzial. Ja, und nachdem in der Vorwoche bereits die US-Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilt hatte, gab es dann in der letzten Woche auch grünes Licht aus der EU für die Markteinführung. Das war der Grund für den Kurssprung am Freitag. Dann kam aber gestern noch ein weiterer Kurssprung nach oben dazu. Und Grund hierfür waren ebenfalls positive Ergebnisse aus einer klinischen Studie für einen weiteren Blockbuster-Kandidaten. Und hier ist ein Medikament namens Asundexian da tatsächlich von die Rede. Das ist ein Gerinnungshemmer zur Behandlung von Schlaganfällen. Und hier hat Goldman Sachs zum Beispiel das globale Marktpotenzial auf über 3 Milliarden Euro pro Jahr taxiert.
Weiterer Blockbuster.
Wäre dann definitiv mal mehr als nur ein Blockbuster. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Phase 3-Studie zu diesem Medikament erfolgreich abgeschlossen werden konnte und man nun, ich zitiere, weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen will. Ja, und in den USA hat das Medikament auf jeden Fall von der Arzneimittelbehörde FDA schon mal einen sogenannten Fast-Track-Status erhalten. Das könnte auf jeden Fall die Zulassung dann schon mal deutlich beschleunigen. Ja, und der Studienerfolg wird auf jeden Fall als wegweisend für den Wandel im Pharmabereich gesehen und die Aussichten auf eine erfolgreiche Zulassung sollten damit auch deutlich gestiegen sein. Ja, und das ist für Bayer vielleicht deswegen auch nochmal ganz interessant, so wichtig, weil vor knapp 2 Jahren genau für dieses Medikament schon mal eine Phase-3-Studie existiert hat, die dann aber abgebrochen werden musste. Und damals sah es alles andere danach aus, als dass dieser Hoffnungsträger dann die hohen Erwartungen überhaupt jemals würde erfüllen können. Ja. So kommt es dann gegebenenfalls jetzt komplett anders. Der Markt hat die Nachricht auf jeden Fall sehr, sehr positiv aufgenommen. Du hast es gerade auch schon gesagt. Aktie ist allein gestern um knapp 10% nochmal deutlich angesprungen und notiert erstmals seit knapp 2 Jahren wieder über der Marke von 30 Euro.
Ja. Und hält sich heute auch so. Also zumindest jetzt stand heute Morgen.
Ja, genau.
Ja, weiterhin über 30.
Ich glaube, nach wie vor muss man sagen, wären dann nicht die Glyphosat-Altlasten aus der damaligen Übernahme von Monsanto. Das schwebt immer noch irgendwo über dieser Aktie. Aber gucken wir mal, wo es mit der Aktie weiter hingeht, fehlen ja nur noch 115 Euro bis zu den Höchstkursen von vor gut 10 Jahren.
Aber war schon Drive gestern drauf dann im Pharmabereich insgesamt, ne? Also wenn wir Novo Nordisk nochmal sehen, wo eine klinische Studie dann gefloppt ist und die Aktie, glaube ich, gestern 10% verloren hat.
10% nach unten geht, wenn wir schon dabei sind. Eli Lilly, das mit Abstand wertvollste Pharmaunternehmen der Welt, hat sogar in der letzten Woche geschafft, in den Club der 1 Billion Euro Unternehmen aufgenommen zu werden.
Viel Marktkapitalisierung, denke ich, von Novo Nordisk rüber nach Eli Lilly geflossen dann in den letzten Monaten.
War auch ganz interessant, übrigens nur einer von 3 Nicht-Tech-Titeln, die tatsächlich mittlerweile eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion Euro haben.
War mir so auch nicht bekannt, interessant, ja.
Berkshire Hathaway gehört noch dazu und Saudi Aramco aus Saudi-Arabien.
Aber vielleicht mehr sind es nicht. Oh,
auch nochmal ganz interessant. Sonst sind es halt die Magnificent 7, ne, die großen 7 Tech-Werte, über die wir hier schon mehrmals gesprochen. Aber René, das soll es gewesen sein zu Bayer. Du guckst nochmal kurz in die Region.
So ist es. Übernehme ich den Ball mal wieder. Also im regionalen Teil haben wir mal wieder Informationen zum heimischen Flughafen mit dabei. Wie auch zum Beispiel Wirtschaft aktuell vermeldete, kann der Flughafen Münster-Osnabrück aufatmen. Die direkte Flugverbindung nach München bleibt auch im kommenden Jahr erhalten. Das ist schon eine wichtige Nachricht für die Region, denn lange war unklar, ob die Strecke weiter angeboten wird. Hintergrund waren gestiegene Kosten und die öffentlich geführte Diskussion, ob Lufthansa innerdeutsche Flüge kürzt. Ja, und da gab es jetzt dann durch gemeinsames Engagement von Politik, Wirtschaft und Verbänden halt die Maßnahme, dass die Bundesregierung überzeugt werden könnte, dann Maßnahmen zu ergreifen, etwa die Senkung der Luftverkehrssteuer und das Aussetzen geplanter Gebührenerhöhung. Und das hat dazu beigetragen, dass die Verbindung dann auch bestehen bleibt. Also für die lokale Wirtschaft und Forschung ist die Anbindung an das Münchner Drehkreuz von sehr, sehr großer Bedeutung, da sie dann logischerweise internationale Kontakte und Wettbewerbsfähigkeit sichert. Die EAK Nordwestfalen hat die Entscheidung dann explizit nochmal begrüßt. Sieht aber weiterhin Verbesserungsbedarf, damit der Luftverkehrsstandort Deutschland im internationalen Vergleich nicht ins Hintertreffen gerät. Also ich glaube auch von Ryanair hat man etwaige Töne schon häufiger gehört, dass die deutschen Flughafen nicht lukrativ sind und einfach viel zu teuer sind.
Die Abgaben zu hoch sind, genau. Aber da will ja auch die Regierung angeblich gegensteuern, um den Standort wieder ein bisschen zu stärken.
Genau.
Scheint an Münster im positiven Sinne nicht spurlos vorüberzugehen.
Ja, und unterm Strich zeigt dann die Entwicklung, wie wichtig dann die Zusammenarbeit und politische Unterstützung dann für eine regionale Infrastruktur ist, ist vielleicht eine ganz gute Blaupause, wie man in Zukunft dann auch mit diesen regionalen Infrastrukturprojekten dann umgeht.
Jo.
Konstruktiv kommunizieren und dann wird es am Ende hoffentlich gut. Also unterm Strich, glaube ich, eine gute Nachricht für das Münsterland.
Machen wir weiter mit dem Ausblick, dann sind wir auch gleich am Ende. Durchaus ein paar volkswirtschaftliche Daten, die noch anstehen, während auf der Unternehmensseite es langsam dünner wird. Aber fangen wir mit den volkswirtschaftlichen Daten an. Da haben wir heute 14.30 Uhr, nicht uninteressant, Einzelhandelsumsätze aus den USA, die vermeldet werden. Morgen dann nochmal, auch aus den USA, Auftragseingänge für die langlebigen Güter. Auch nicht uninteressant. Dann am Donnerstag Verbrauchervertrauen hier in Deutschland. Mal gucken, wie die Verbraucher in die Weihnachtssaison starten. Durchaus ja nicht uninteressant, vor allem für den Einzelhandel. Und wir haben dann am Freitag nochmal kurz Zahlen zum Arbeitsmarkt in Deutschland und kriegen die Inflationsdaten für Deutschland nochmal zum Besten gegeben. Das sind bestimmt nochmal Themen für die nächste Woche.
Donnerstag sind die amerikanischen Börsen zu. Thanksgiving ist am Donnerstag.
Genau.
Und Freitag dann
einen halben Tag.
Halber Tag bis 13 Uhr. Genau.
Auch nochmal ein guter Hinweis.
Und Freitag, also wir sind ja in der Black Week, glaube ich, so heißt es, ne? Also Black Friday ist am Freitag auch insgesamt, glaube ich, fürs Konsumklima auch interessant, wo da die Reise hingeht.
Das Barometer, genau, was da ausschlägt oder eben auch nicht. Unternehmensseite wird es dünner, sind wir quasi schon durch mit den Quartalzahlen zum Jahresende. 2, 3 Sachen habe ich noch. Heute Alibaba aus China, könnte nochmal ganz interessant werden. Dell, Abercrombie & Fitch und dann haben wir Mittwoch, Lukas, schöne Grüße, John Deere mit Zahlen, vielleicht ist das ein Thema für die nächste Woche.
Der hätte jetzt noch einen Spruch gebracht.
Ja, glaube ich auch. Den bringt er vielleicht nächste Woche, wenn er dran ist. Aber das soll es gewesen sein mit dem Ausblick.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Genau, weiterhin gerne abonnieren, Feedback schreiben an podcast@privatebanking.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und
alles Gute.
Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.